Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Gudrun Brunnmeier-Petkin. Hallo, ich bin's, Daniela, und ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Unser Thema heute: Intimpflege und Beckenbodengesundheit. Und an meiner Seite als Expertin ist heute Gudrun Brunnmeier-Petkin. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe mit Schwerpunkt operative Gynäkologie. Sie war leitende Oberärztin im Ordensklinikum Linz und ist heute Wahlärztin im Zentrum für Frauenmedizin in Machtrenk. Das ist circa 30 Minuten von Linz entfernt. Bei ihr im Zentrum für Frauenmedizin finden sich Angebote wie Vulva-Sprechstunde, Beckenbodentraining, Laserbehandlungen bei Inkontinenz und Senkungsbeschwerden. Was mir an Gudruns Arbeit besonders taugt, ist die Verbindung aus fachlicher Kompetenz und ja, diesem gewissen Gespür für die vielen Rollen, die Frauen im Leben einnehmen. Sie vermittelt klar, Körperveränderungen in den Wechseljahren sind nichts, dem wir ausgeliefert sind. Wir können sie aktiv begleiten und selbstbestimmt damit umgehen. Liebe Gudrun, ich freue mich voll. Danke für die Einladung zu dir in deine Praxis. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke fürs Kommen.
Bei Meno Mio starten wir immer so in die Podcast-Folge, dass wir so mit Mythen rund um ein Thema, in deinem Fall eben Beckenbodengesundheit und Intimbeschwerden, so ein bisschen aufräumen. Das heißt, ich beginne einen Satz mit so ein Glück das und du vervollständigst diesen bitte. Also so ein Glück das.
Dass es mittlerweile so viele Frauen gibt, die sich aktiv informieren und ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, insbesondere in der zweiten Lebenshälfte.
Also das heißt, wir Frauen nehmen das einfach nicht mehr so hin, dass wir auch nach wie vor sehr oft von Ärztinnen und Ärzten gesagt bekommen, na, machen Sie ja, Sie sind x Jahre alt, ist halt so.
Ganz genau. Wir haben ganz viele Frauen, die zu uns kommen, die uns im Internet gefunden haben oder viele bekannte Bücher gelesen haben, zum Beispiel Woman on Fire von Achille Delis. Und es gibt einfach auch viele Frauen, die sagen, ich will das jetzt genauer wissen, ich will eine zweite Meinung.
Wie ich zu diesem ganzen Themen Blog, sage ich mal, recherchiert habe, bin ich natürlich auch immer in Abstimmung mit meinen Gästen. Und du hast mir da in einer E-Mail geschrieben, spätestens mit 50 benötigen der Beckenboden und die Vagina gleich viel Aufmerksamkeit wie das Gesicht. Ich habe schallend gelacht und habe mir gedacht, geil, was ist denn das für eine Aussage? Also warum sagst du das so?
Weil es einfach so ist, ja, weil so viele Frauen kommen zunächst einmal ganz unspezifisch vom Beschwerdebild und es fehlt auch ein bisschen die Sprache dazu. Also die kommen und sagen, da unten, das ist total unangenehm, es tut beim Sex weh, haben Sie nicht irgendwas für mich und es ist unaushaltbar. Das ist der erste Punkt, warum ich immer sage, ganz einfach, im Gesicht kümmern wir uns den ganzen Tag darum, wie wir ausschauen. Der Beckenboden braucht unsere Aufmerksamkeit in derselben Intensität.
Das heißt, Beckenbodengesundheit, ich meine, ich habe schon mal eine sehr ausführliche Episode gemacht zum Thema Beckenbodengesundheit. Trotzdem, der Beckenboden und auch unsere Vagina braucht trotzdem unsere Aufmerksamkeit, also dass wir uns auch da darum kümmern, so wie es das du sagst, ab einem bestimmten Alter.
Also grundsätzlich ist es jeder Frau zu empfehlen, eine vaginale Pflege vorzunehmen, spätestens, sage ich jetzt mal vorsichtig, mit 35. Natürlich nicht in demselben Ausmaß wie jemand, der jetzt vielleicht 55 ist, keine Blutungen mehr hat, aber jemand, der extrem sportlich ist, gern auf dem Fahrrad sitzt oder viel reitet. Also diese Frauen, die profitieren nur davon, dass sie sich regelmäßig eine Intimpflege jetzt mal als erstes ohne Hormone natürlich zuführen.
Jetzt ist ja so, diese Themen, diese Intimbeschwerden, ist ja schon mal so ein, auch ein sperriges Wort, sage ich mal. Wahrscheinlich weiß man auch gar nicht, was da alles so dazufällt. Dann ist ja das auch ein Thema, was ich jetzt nicht so lockerlässig einmal mit meiner Freundin bespreche, dass ich sage, du, geht's dir auch so, juckt's bei dir auch noch mehr, brennt's noch mehr oder was es halt alles gibt. Was ich sagen möchte, ich glaube, viele Frauen warten sehr lange zu, bis sie dann den Weg zum Beispiel zu dir finden oder zu Ärztinnen, Ärzte finden. Warum ist es so? Und ist es so
tatsächlich? Es ist sicher in der Generation vor uns extrem schambehaftet, ja, extrem schambehaftet. Und da gibt es auch leider Gottes sehr traurige Schicksale, wo Frauen nicht zur Routinekontrolle mehr gegangen sind oder zur jährlichen Kontrolle, weil sie einfach mit sehr schwierigen Kommentaren, ich sage jetzt einmal vorsichtig, wahrscheinlich doch eher männlichen Kollegen konfrontiert waren. Aber jetzt kommt eine Generation, die das komplett anders sieht. Und auch, da habe ich durchaus auch welche, die sind schon 65, die erzählen dann ihren Freundinnen, heute bin ich bei der Gudrun zum Laser oder ich habe jetzt eine vaginale Trockenheit und mit einem neuen Freund klappt das nicht beim Sex, weil es einfach so wehtut. Die werden oftmals ein bisschen komisch angeschaut am Anfang, aber die sind total selbstbewusst mittlerweile und sie sagen, ihr spritzt euch Botox ins Gesicht und ich gönne mir das. Und das finde ich voll cool.
Was passiert denn, wenn ich bei der Gudrun beim Laser bin? Das interessiert mich.
Das ist ein totaler Hype. Also der Laser ist kein Wunderwuzzi, aber der Laser, in vielen Medien heißt es immer Verjüngung der Vagina. Ich tue mir mit diesem Wort ein bisschen schwer. Also was wir machen, wir haben einen Erbium-Jagd-Laser. Wir erhitzen sozusagen das umliegende Gewebe. Dadurch kommt es zu vermehrt Blutgefäßen und dann vermehrt Kollagenbildung. Vermehrt Kollagen brauchen wir natürlich, damit, wenn wir keine Hormone mehr in der Vagina haben, fehlt uns ja ein bisschen der Dünger. Ja, und wir können mit dem Laser sozusagen das ein bisschen ankurbeln. Aber der Laser alleine ist nie das Highlight. Ja, also es braucht dieses Commitment und auch Klarheit. Ich will mich um meine Vagina, um meinen Beckenboden und meine Vulva kümmern. Ich will ein gutes Sexualleben haben. Ich will laufen können oder schwimmen. Dafür muss ich mich täglich drum bemühen.
Also das heißt, das ist eine Präventivmethode?
Nicht nur, also wir haben Frauen, die zum Beispiel eine Stressinkontinenz Grad 1 oder 2 haben. Da haben wir ein Laserprotokoll, das dauert ungefähr eine Stunde. Und mit dem können wir natürlich über einen gewissen Zeitraum die Inkontinenz aufhalten. Am besten funktioniert das natürlich dann, wenn die Frauen zusätzlich auch eben aktiv Beckenbodentraining machen selber. Vielleicht am Anfang durchaus begleitet von einer Physiotherapeutin, die auch vielleicht vaginal palpiert. Vaginale Osteopathie ist ganz wichtig, kann urviel bewirken, auch bei jüngeren Frauen, also um die 40, die vielleicht 1-2 Geburten hatten, lange Austreibungsphasen, die einfach gar nicht genau wissen, wie sie den Beckenboden anspannen können. Und es ist sozusagen diese Kombination aus verschiedenen Therapieformen. Sie kommen das erste Mal zu mir, ich nehme Zeit, wir schauen gemeinsam, können Sie den Beckenboden ansteuern, spüren Sie überhaupt, wo Sie zusammenkneifen müssen, dann gehen die zur Physiotherapie, kommen auch manchmal, wir haben auch so einen Magnetstuhl, ja, kommen auch dazu manchmal zu uns, machen auch selbstständig extrem viel Yoga, Planks, also alles, was den unteren Rücken stärkt und manche entscheiden sich natürlich auch für den Laser.
Und das ist dann so Service einmal im Monat, Quartal, Jahr oder wie stellen wir das vor?
Es ist so, dass wir am Anfang 3 Sitzungen brauchen, das heißt eine Sitzung alle 6 Wochen. Und dann ist es wirklich sehr individuell, weil es natürlich auch immer ein Kostenthema ist. Das wird von der Kasse im Moment nicht bezahlt, von den Zusatzversicherungen sehr großzügig. Aber dann gibt es eben Frauen, die sagen, boah, jetzt war ich wieder am See und ich merke jetzt nach einem Dreivierteljahr im Neoprenanzug ist wieder ein bisschen nass, dann kommen sie wieder. Und andere kommen 3-4 Jahre später wieder.
Beim Thema Intimpflege, Intimbeschwerden, hängt es ja in den Wechseljahren damit zusammen, dass einfach unser Östrogenspiegel sinkt.
Genau.
Kannst du das einmal kurz erklären, warum es dann eben zu Beschwerden und so weiter kommt?
Also ich habe es vorher schon angesprochen, das Östrogen ist ein bisschen der Dünger, also das E3, das wir da brauchen. Und wenn wir, es ist so wie im quasi in der Natur, wenn es lange keinen Regen gibt, ja, keine Nährstoffe, dann wird es trocken. Und so ist es in der Vagina auch. Das heißt, das, was passiert, also das Gewebe wird sperrig. Viele Frauen sprechen einfach ganz klar darüber, dass es nur noch brennt, außen wie innen. Und es gibt auch Frauen, die sagen, ich habe ständig einen Harnwegsinfekt, unabhängig davon, ob ich mich geduscht habe oder nicht, oder ob ich Sex hatte oder nicht. Das heißt, was wir machen müssen, wir müssen zunächst einmal der Vagina ein bisschen Pflege ohne Hormone zuführen. Also täglich mit einem, sage ich jetzt mal vorsichtig, Vaseline-ähnlichen Produkt. Da gibt es viele Sachen, je nachdem, was für Bedürfnisse.
Und da möchte ich jetzt einhaken. Ich habe nämlich ganz lang gelernt und bin bis heute im wahrsten Sinne, der Meinung, also untenrum, da wäscht man sich sowieso nur mit Wasser.
Also es gibt genug angenehme Intim-Waschlotions, die man...
Also durchaus empfehlenswert?
Ja, okay. Auf jeden Fall. Also und man muss das ja nicht täglich machen, aber wenn man sich zweimal in der Woche mit einer Intim-Waschlotion wäscht, ist das sicher gut, vor allem wenn man sich auch mit vielen verschiedenen Pflegeprodukten ja dann letztendlich auch in Kontakt kommt. Also auf gar keinen Fall eine übertriebene Hygiene, aber so ein Minimum-Standard 2-3 Mal pro Woche ist auf jeden Fall gut.
Und jetzt frage ich dich ganz was Depperts, einfach weil ich es nicht weiß. Wie wasche ich meine Vagina? Habe ich auch gerade gelernt, das heißt nicht Vagina, sondern Vagina.
Also das ist ein bisschen Ermessenssache. Also es ist immer so, dass man sich natürlich von vorne nach hinten wäscht und nicht umgekehrt, einfach wegen den Bakterien. Das ist auch so, wenn die Frauen natürlich Stuhl absetzen, kläre ich auch immer auf, wie das funktioniert. Und das ist auch ein wichtiges Thema in der Menopause, vor allem, also wirklich, da rede ich jetzt eher Richtung Postmenopause, wenn es sehr trocken ist, dass man zum Beispiel vor dem Stuhlgang auch so eine Art Vaseline um den Anus gibt und dann auch wieder von vorne nach hinten sich abwischt. Viele Bakterien bleiben da drauf hängen. Und diese ganzen Harnwegsinfekte, die manchmal passieren durch diese E. coli-Bakterien, die quasi von hinten nach vorne wandern, die können wir großteils damit verhindern.
Okay, jetzt nochmal, wie wasche ich mich? Aber das heißt, ich wasche nicht nur außenrum,
sondern... und innen. Okay. Außen und innen, genau.
Okay,
alles also klar. Je nach Bedarf.
Mhm. Genau. Nochmal zum Thema Beckenboden. Mir fällt mal wieder ein, es war in Folge 34, habe ich eben schon mal diesen Deep Dive gemacht zu dem Thema. Aber vielleicht nochmal, dass du uns auch in Erinnerung rufst, warum dieses Thema Beckenboden, was ja auch schon so ein ja, sehr inflationär gebrauchtes Wort ist, trotzdem so extrem wichtig ist für die Wechseljahre.
Also wenn wir kein Östrogen mehr haben, verlieren wir die Elastizität. Frauen, die vielleicht noch die eine oder andere Geburt hinter sich haben, die haben dann auch Narben. Narben sind immer im Leben, egal ob es was Bösartiges oder Gutartiges ist, die Achillesferse. Ja? Das heißt, wenn wir von Vaginalbeschwerden reden oder einer Dyspareunie, das heißt Schmerzen beim Sex, insbesondere Penetration, dann ist es oft so, dass da so eine alte Episiotomienarbe ist, die natürlich auch ganz, ganz sich stark zusammenzieht, weil sie gibt ja keine Nährstoffe mehr. Das Gewebe schrumpelt, ja. Und deshalb ist es so wichtig, da eher frühzeitig quasi in sich selbst zu investieren, als erst dann, wenn man sich denkt, puh, es ist jetzt schon ultra trocken, wo ich sage, okay, jetzt brauchen wir wirklich Geduld, das dauert ein paar Monate, bis wir das schaffen. Das ist einmal wirklich Beckenboden. Und dann ist es aber auch so, dass natürlich wir auch Organe haben, Gebärmutter, Harnblase und auch die Hinterseite der Vagina, die sich natürlich nach unten senken können. Wenn wir mit dem Östrogen da ein bisschen arbeiten, dann können wir viele Senkungen auf einem guten Niveau halten, wo wir sagen, okay, ich spüre, dass es nicht mehr so ist wie mit 20, aber ich tue regelmäßig was dagegen. Ab und zu nehme ich vielleicht auch ein Pessar. Ich gehe zum Beckenbodentraining, aber mit dem kann ich gut leben. Ich kann Sport machen und eine Operation steht noch lange nicht an.
Inkontinenz gehört ja da auch dazu. Mhm. Trotzdem vielleicht auch nochmal ganz klar gesagt, wie spürt sich das an? Wie kann ich für mich selber herausfinden, jetzt wenn ich zuhöre, okay, es könnte ein Beckenbodenthema sein?
Eine Sache ist sicher eben dieses starke Druckgefühl nach unten. Generell beim Laufen, beim Gehen. Gibt ja auch Frauen, die zu mir kommen und sozusagen der Gebärmutterhals schaut schon nach außen. Ja, das ist gar nicht so selten, weil einfach ganz viele andere Sachen sozusagen vorrangig sind und das erst dann ein Thema wird, wenn man es wirklich spürt. Ja, dann kann es natürlich Stuhlinkontinenzen geben oder auch dieser ständige Luftabgang, weil die Vagina einfach sehr weit ist, wo man nicht klar ist, kommt das vom Darm oder kommt das wirklich aus der Vagina, was den Frauen oft unangenehm ist, also sowohl beim Sex als auch im Alltag. Und das andere sind natürlich Inkontinenzen, also Stressinkontinenz haben wir eh schon besprochen, das heißt beim Husten, Niesen, Lachen. Aber es gibt natürlich auch Richtung Menopause diese Form von Inkontinenz, wo ich mir denke, hups, Klo, wo bist du? Und es rinnt schon. Also Trinkmenge ist zum Beispiel auch etwas ganz, ganz was Essentielles. Ich gehe den Frauen irrsinnig auf die Nerven damit, jeden Tag wieder, aber so 2,5 Liter pro Tag, nämlich am Vormittag und frühen Nachmittag, das ist super. Und es macht alles besser.
Kann man eigentlich zu viel trinken? Habe ich auch kürzlich auf Instagram diskutiert gehört. Kann man zu viel trinken?
Natürlich kann man zu viel trinken, wenn man jetzt eine Herzinsuffizienz hat oder eine internistische Erkrankung. Aber sonst muss man sagen, wenn man jetzt nicht im 10-Liter-Bereich ist, dass man sich so ausschwemmt von den Elektrolyten, das ist extremst unwahrscheinlich.
Beckenbodentraining vielleicht auch nochmal. Was kann ich selber machen? Was gehört vielleicht in ärztliche, physiotherapeutische Hand?
Also wichtig ist einfach mal... einmal zu schauen, also wir haben das so ein, das heißt Oxford-Testing, wo wir quasi mit dem Finger in der Vagina spüren, kann die Frau zusammenzwicken, ja, an der Vorderwand oder an der Hinterwand. Und ich zeige das ihnen einmal sozusagen und dann können die das eigentlich selber machen. Am besten im Liegen ein paar Mal, am besten auch manchmal im Auto oder im Stehen, wenn es sich gut ergibt. Und man muss sich das so vorstellen, als würde man sozusagen einen Aufzug Richtung Tonsillenmandeln ziehen, ein paar Mal pro Tag. Und das hilft irrsinnig. Es geht immer nur darum, dass man es quasi konsequent macht.
Zum Thema Inkontinenz würde ich nur ganz gern abschließend sagen, das habe ich in dieser Folge mit den Pelvi Queens gelernt, dass es nicht normal ist, auch nur ein Tropferl zu verlieren, weil man es halt gerade so lustig hat oder weil man gerade springt oder wie auch immer. Es ist nicht normal, auch nur ein Tropferl zu verlieren, richtig?
Stimmt. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Okay. Mach mal.
Weil, inwiefern? Also, wenn jetzt eine Frau eine starke Grippe hat oder eine Bronchitis, dass die ab und zu mal ein bisschen Urin verliert, das finde ich ganz physiologisch, vor allem bei denen, die auch vielleicht geboren haben, dass sie dann aktiv zum Beckenbodentraining gehen, ist super, aber wovor ich ein bisschen sozusagen mich distanzieren möchte, ist alles ganz stark zu pathologisieren. Also Selfcare ist ganz wichtig, steht ganz oben und das ist, kann ich nur unterstützen und unterschreiben, dass das das Allerwichtigste ist, aber es ist halt schon so, dass die Frauen auch teilweise gar nicht mehr den Tag organisieren können, weil das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich besser. Es ist so ein Teufelskreislauf und man muss auch ein bisschen sagen, heute habe ich mal ein bisschen Urin verloren, so what? Es passiert gar nichts.
Ja,
nächste Woche ist wieder anders.
Das ist, glaube ich, bei allen Dingen immer diese zwei Seiten der Medaille. Es wird jetzt einfach viel offener über so Tabuthemen gesprochen, aufgemacht, Gott sei Dank. Aber, und da brauche ich mich gar nicht ausschließen, man ist dann schon noch sehr versucht, in eine Selbstoptimierungsfalle zu tappen tatsächlich, dass man so einfach übertreibt, drum einmal durchatmen, in Menschenverstand oder in Hausverstand so einschalten und einfach auf sich auch vertrauen. Was kommt einem denn jetzt wirklich komisch vor oder okay, jetzt ist es einmal passiert, all good. Also diese ganzen Pauschalisierungen, die finde ich ehrlicherweise auch überhaupt nicht okay. Also dieses du musst oder nur so funktioniert es gar nicht, weil ich glaube oder bin für mehr felsenfest davon überzeugt, dass Lösungen ganz was Individuelles sind, sowieso und beim Thema Wechseljahre und was da alles mit reinspielt, nur mehr.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch, man muss, also das ist etwas, was, also warum ich auch die Arbeit in der Ordination so sehr liebe, weil ich lerne so viel von den Frauen jeden Tag. Und es ist so wichtig, dass wir ein bisschen mit uns milde sind. Frauen, wir sind so...
Wir gehen sowieso so hart mit uns ins Gericht, Wahnsinn. Oder? Jetzt habe ich das schon wieder nicht gescheit gemacht. Mann, jetzt habe ich das auch noch.
Wahnsinn.
Ja, sag einmal. Und reiß dir doch einmal zusammen.
Es geht darum, ein paar Sachen pro Tag vielleicht als eine Routine entstehen zu lassen. Da gibt es dieses super gute Buch von der Nathalie Carré, Der Power-Effekt, wo sie das eben beschreibt, so gut, was Routinen im Alltag auslösen können, was für eine Kraft man durch die Selbstdisziplin erlangen kann. Das ist überhaupt keine Frage. Aber gleichwohl, wie gesagt, möchte ich es einmal noch ganz laut sagen, es ist okay, einen Teil gut zu machen und den nächsten Teil macht man im nächsten Monat besser.
Das Buch verlinke ich voll gerne in den Shownotes. Super Idee von dir. Jetzt haben wir es zuerst schon mal kurz angesprochen, Infektionsprobleme bzw. Reinfektionsprobleme, die da auch in diese große Klammer Intimbeschwerden und so weiter reinfallen. Was gehört da eigentlich alles dazu und wie kann ich mir abhelfen?
Also wie gesagt, Hormone sind nach wie vor bei ganz vielen Frauen sehr kritisch besetzt durch die WHI-Studie. Und auch wenn ich sage nur vaginal, das hat nichts mit einer klassischen, auch bioidenten Hormonersatztherapie zu tun, sind die eher ablehnend. Aber abhelfen können wir uns schon, indem wir, wie gesagt, zumindest 2 bis 3 Mal pro Woche Hormone in die Vagina geben, also so eine E3-Creme. Die kann man in der Apotheke mixen lassen oder kann man auch auf Rezept bekommen. Eine gute Intim-Waschlotion, um sich 2-3 Mal pro Woche damit zu waschen, sonst Wasser zu nehmen, auch zu spüren, heute ist es mir einfach zu viel. Ich bin schon 2 Stunden am Fahrrad gesessen oder ich bin jetzt schon 3-mal die Woche geritten. Es reicht. Also man braucht Pausen.
Die WHI-Studie, die du gerade angesprochen hast, habe ich im Podcast mit der Ann-Kathrin Pause sehr ausführlich besprochen. Da gerne nochmal reinhören, wenn du nicht genau am Schirm hast, um was es da gegangen ist sozusagen. Ich möchte jetzt ein paar so Schlagworte nennen, die wahrscheinlich nicht jeder Frau tatsächlich geläufig sind und die, wie du mir aber im Vorgespräch gesagt hast, eine wahre Blackbox für Frauen sind. Und es ist eben da gerade dann deshalb so wichtig, hinzuschauen und Bescheid zu wissen. Ganz kurz hast du das zuerst schon mal gesagt, trotzdem möchte ich es nochmal ausführlicher besprechen. Vaginalatrophie, was heißt das?
Atrophes Gewebe ist trockenes Gewebe. Das bedeutet, wenn wir uns im Sommer vorstellen, wie die Wiese aussieht, wenn es wochenlang nicht regnet, so geht es unserer Vagina, wenn wir nichts geben an Nährstoffen. Wenn wir das jetzt jahrelang machen, wird es immer blöder. Vielleicht für die Frauen, die jetzt mehr sexuell aktiv sind, die spüren das vielleicht früher, die sind auch eher früher dazu bereit, das zu machen. Für die, die allein leben, in keiner Partnerschaft sind, die sagen, ich habe damit kein Problem und dann zu mir kommen und sagen, die Untersuchung war ja heute unfassbar schmerzhaft, die merken es dann. Und es gibt halt auch die, die es dann merken, wenn sie ständig einen Harnwegsinfekt haben. Und es gibt noch eine vierte Gruppe von Frauen, die natürlich von so einer Vaginalatrophie sehr stark, oftmals sehr früh betroffen sind. Das sind die Mammakarzinompatienten. Vor allem also bei denen, die quasi eine antihormonelle Therapie nehmen müssen, weil der Brusttumor Hormone produziert hat. Die kommen ja in einen vorzeitigen Wechsel. Und da sind wir natürlich auch sehr limitiert, was wir machen können. Auch hier ist es aber so, dass ich sagen muss, man kann lokal, vaginal, bis zu einem bestimmten Zeitraum, macht man eh nicht das ganze Jahr durch, immer wieder mal ein östrogenhaltige Salbe geben.
Ist das der Weisheit letzter Schluss?
Also in der Kombination mit diesem Laser machen wir das. Also es gibt natürlich viele, viele Apotheken, die sich auf viele gute Sachen spezialisiert haben. Also wir haben viele Frauen, die schwören auf solche Kolostrum-Cremen.
Ausprobieren, selber entscheiden, ausprobieren, was für mich passt,
genau,
oder?
Ganz genau. Und Ernährung ist auch ein ganz wichtiger Punkt zum Thema vaginale Gesundheit. Ich habe ja viele Frauen Lichensklerosus.
Das ist das nächste Wort, das wir besprechen, genau.
Lichensklerose ist eine Autoimmunerkrankung, die sowohl Männer als auch Frauen betreffen kann, kann auch junge Frauen betreffen, wo auch schon eine histologische Probe entnommen wurde und das schwarz auf weiß an Lichen ist. So eine Autoimmunerkrankung an der Vulva bedeutet einfach, dass die Vulva sozusagen sich verändert von der Farbe, dass sie so spröde wird. Sie hat manchmal so ein porzellanartiges Weiß und die Klitoris wird manchmal phimotisch, also wie bei den Buben quasi die Vorhaut. Und es ist auch so, dass die Vulvalippen sich quasi zurückbilden und die Vagina oftmals eng wird. Also echt nicht lustig bei manchen Frauen. Ja, und
ich schaue dir gerade mit großen Augen an, weil ich kannte das tatsächlich nicht, aber eine Hörerin hat mir mehr auf das Thema aufmerksam gemacht. Okay, was bedeutet das?
Wie gesagt, bedeuten tut das, dass wir hier ganz aktiv schauen müssen, auch mit einem Koposkop, das ist so eine Vergrößerungslinse, und in manchen Fällen natürlich auch mal eine Biopsie entnehmen müssen, weil es natürlich auch Fälle gibt, wo sich aus dem Lichensklerosus etwas Bösartiges entwickelt. Das ist selten, vor allem bei Frauen, die eher Richtung 70 gehen, aber wir haben es natürlich auch mal bei jungen Frauen. Und da ist es so, dass die Pflege immens wichtig ist. Also vor allem auch an den Vulvalippen. Also nicht nur, wenn wir immer vom Östrogen reden, reden wir ja von innen, von der Vagina. Außen an der Vulva brauchen wir immer diese Pflegeprodukte. Das können ein Kokosöl sein, das kann eben etwas leicht Paraffinhaltiges sein. Das muss jede Frau für sich ausprobieren. Aber beim Lichen ist das noch viel wichtiger als bei allen anderen Frauen. Und wir brauchen da leider auch lokal Cortison.
Und wie erkenne ich das jetzt? Du sagst, junge Frauen sind davon auch schon betroffen. Also erstens, ich kann das testen lassen, wenn ich die Vermutung habe, ob ich es tatsächlich habe, wenn ihr das richtig verstanden habt.
Genau, also testen, also das würde bedeuten, dass man ein Gewebestück rausschneidet. Mhm, okay. Machen wir natürlich nicht so gern, nur wenn es uneindeutig ist, machen wir das, weil wenn es eindeutig ist, dann gibt es natürlich manchmal durch eine neue Narbe Verschlimmerung. Also gibt es so ein Phänomen, das heißt Köbner-Phänomen, das bedeutet, wie wenn da liegen einen neuen Schub machen würde.
Aber was sind so die Beschwerden?
Juckreiz, Brennen. Mhm. Und natürlich, wie gesagt, wenn die Vagina und, also vor allem nicht die Vagina, sondern die Vulva so porzellanartig ausschaut, wird auch das Gewebe natürlich so spröde und starr. Also Juckreiz ist eins der größten Themen. Und das geht ja wirklich manchmal von der Klitoris bis an den Anus nach hinten.
Okay, aber auch da, es gibt Behandlungsmöglichkeiten.
Also wie gesagt, die klassische Behandlung ist jetzt sicher mal Pflege und Cortison. Wir haben aber auch hier gute Laserprotokolle, die wir seit mindestens 3,5 Jahren anwenden. Gibt es auch gute Studien dazu. Und das wird immer, also das kommt immer mehr. Das wird jetzt auch mit einem etwas anderen Laser auch teilweise schon im Krankenhaus angeboten.
Hast du da Zahlen irgendwie im Kopf? Wie viele Frauen sind davon betroffen?
Also es gibt so eine Zahl, wo man sagt, also eine von 50 ungefähr, kann man sich vorstellen. Und jetzt natürlich ist das bei mir nicht ganz repräsentativ, weil ich viele Frauen habe, die sowas mitbringen, aber ich würde sagen, es sind fast ein bisschen mehr. Und es ist ja auch so ein lange, also ist ganz ein starkes Tabuthema. Es gibt aber zum Glück eine Selbsthilfegruppe, lichensklerosus.at und .ch, die auch sehr aktiv ist. Da können sich Frauen, die betroffen sind, natürlich informieren. Da gibt es auch Treffen von diesen Frauen. Und es gab über die deutschen Soroptimistinnen, glaube ich, sogar eine Ausstellung zu diesem Thema, Liebesmuseum in Münster.
Die Homepages, die du gerade genannt hast, sind dann auch in den Shownotes nochmal zum Nachlesen. Schmerzen beim Sex haben wir auch schon besprochen, möchte jetzt trotzdem noch einmal sehr betont und explizit sprechen drüber. Dyspareunie ist der Fachbegriff, also Schmerzen beim Sex. Das entsteht durch und was kann ich machen?
Ein Großteil ist natürlich diese Pflege und das andere ist natürlich, wenn nicht jede Stellung möglich ist, dann gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, Paare, die gut miteinander sind. Es kommen ja auch manchmal Paare zusammen zu mir, die arrangieren sich. Mhm. Ja. Und es ist ja oft auch nur transzendent. Also das heißt, es wird jetzt eine Zeit lang nicht gehen, aber dann geht's doch wieder. Und es ist schon so, dass da, glaube ich, bei den Frauen ganz viel im Kopf ist.
Ja. Das habe ich auch schon mal besprochen mit der Johanna zum Thema Sexualität in den Wechseljahren, dass halt auch ganz viele Frauen mit den Wechseljahren draufkommen, puh, ich bin mir nicht sicher, ob die große Liebe, die ich damals geheiratet hat, überhaupt noch diejenige, welche ist. Und Frauen sind halt oft nochmal, ja, wie sage ich denn, viel sensibler. Und da spürt halt einfach viel mehr noch beim Thema Sex mit.
Absolut. Und Frauen sind, das muss man schon sagen, also dieser Mental Load bei Frauen, der ist ein Wahnsinn. Mhm. Ja. Viele Frauen haben gerade in dieser Zeit Kinder, dann kommen Eltern. Dann brauchst du einfach mehr Zeit für dich und dann hast du noch einen Mann, der was von dir will, wo du denkst,
also das ist auch noch.
Genau. Also ich denke mal, das ist einfach ganz individuell und es ist ganz unterschiedlich, aber auch, wie es erlebt wird.
Mhm. Und das Gleitgels, wie es dann oft irgendwie...
Würde ich eher so Intimpflege nehmen. Also ein gutes Kokosöl oder vielleicht auch ein Olivenöl. Das sind Sachen, die ich nehmen würde. Ja. Und zum Beispiel, ich wollte noch ganz kurz sagen, es gibt natürlich auch viele Frauen, die sagen, boah, also Sex, das geht jetzt einfach nicht mehr. Und ich habe das auch meinem neuen Partner gesagt, mein Liegen ist jetzt viel besser, seitdem wir keinen Sex mehr haben. Und ich sage dann immer, okay, dann ist es vielleicht jetzt so und in 2 Jahren ist es vielleicht wieder anders.
Mhm.
Also das muss man nicht so dogmatisch und so streng sehen. Es gibt auch Frauen, die eben sagen, eben auch was die Vaginalatrophie betrifft, vor allem beim Liechen, aber auch generell, und die Lust, dass es ganz stark davon abhängt, was sie essen zum Beispiel. Also wie sie sich ernähren, ob sie am Abend viel essen, ob sie Alkohol, Kaffee trinken etc.
Ich glaube, dass auch das Thema Krafttraining tatsächlich, wo wir ja auch wissen, das ist in den Wechseljahren unerlässlich, genau, auch ganz viel Rolle spielt. Also
zum
jetzt
Thema Libido.
Nicht, ja,
ganz,
absolut.
Ganz, ganz stark.
Weil ich mich auch selber ganz anders wahrnehme, ja, auch ganz voll anders spüren, so,
ja,
oder?
Ja, voll, voll.
Also diese Säulen, die wir so oft besprechen, eben Ernährung, Bewegung, Krafttraining, Stressmanagement.
Genau. Und auch so ein bisschen dieser Schlaf vor Mitternacht.
Genau.
Und gleichzeitig ist es so, jetzt haben wir wieder so eine Latte, was wir alles machen können. Mhm. Aber es muss jede für sich quasi entscheiden, was passt mir jetzt gerade und was mache ich vielleicht ein bisschen später.
Voll. Und beim Thema Sexualität und sexuellen Problemen, sage ich mal, ganz wichtig, das ist nicht alleine das Problem der Frau, sondern mit dem Mann. Und das ist halt, genau, für viele auch die erste große Hürde, dass ich mal mit meinem Mann drüber rede. Ja?
Ja, ganz
dass
genau.
Ich es eben nicht erdulde oder sage mal, ich habe keine Lust oder was, ja, auch immer, sondern dass ich das Thema gemeinsam bespreche.
Genau, und viele Paare schweißt das auch zusammen.
Glaube ich auch. Du hast mal im Vorgespräch gesagt, dass es wichtig ist, dass wir auch über dieses Thema postpartale Narben sprechen. Warum? Zum Beispiel bei mir, ich hatte eine, wie sagt man da, ich war kurz vor der Sturzgeburt, weil ich habe mein Kind in 58 Minuten entbunden. Danke für den Daumen hoch, das hat man jetzt nicht gesehen. Fluch und Segen zugleich, weil ich war natürlich dann so zerrissen, dass mich nachher länger genäht wurde, als ich entbunden habe. Aber ich habe das Glück gehabt, dass mir eine tolle Ärztin genäht hat und ich habe nie, wirklich nie irgendwelche Beschwerden gehabt. Und wie du das gesagt hast, haben wir gedacht, spannend. Sollte ich da jetzt drüber nachdenken, um die Frage größer zu machen, sollte ich über eben postpartale Narben in den Wechseljahren spätestens nochmal nachdenken, auch wenn sie bisher keine Probleme bereitet haben?
Kann man, muss man nicht. Also ich möchte jetzt nicht ein neues Kapitel bei jemandem sozusagen aufmachen, dem es grundsätzlich mit diesem Thema gut geht. Weil, wenn es gut geht, jeder von uns hat irgendwo eine Narbe. Und es gibt halt die, denen zeige ich es eben im Spiegel, der Schmerzpunkt ist da am größten, da ist die Narbe. Und da müssen wir besonders gut schauen, dass wir das besonders gut pflegen. Da kann man auch manchmal Eigenblut zum Beispiel unterspritzen. Das machen ja viele plastische Chirurgen, Orthopäden, von denen habe ich es auch gelernt. Wo schon eine Heilung nochmal stattfinden kann, anders, und wo das Gewebe einfach nochmal Botenstoffe bekommt.
Also auch da, wenn Beschwerden da sind, genau, wenn es einem beschäftigen, genau, sich Hilfe suchen.
Genau.
Wenn so wie ich eine Narbe da ist, aber nie Probleme, dann all good.
Absolut.
Gudrun, meine Community hat auch ganz viele Fragen an dich gehabt. Das ist wirklich unglaublich. So viele Fragen habe ich selten bekommen. Ich habe mir jetzt 4 statt die obligatorischen 3 rausgepickt. Da schreibt zum Beispiel die Rosi Label 76. Ich informiere mich viel über die Wechseljahre und frage mich, ob es nicht sinnvoll ist, spätestens mit der Postmenopause vaginales Östrogen zu verwenden, um so der vaginalen Trockenheit und anderen Symptomen vorzubeugen. Ich bin 49 und in der Perimenopause und habe bislang kaum Symptome.
würde ich genauso machen. Also spätestens in der Postmenopause würde ich damit beginnen. Wenn jetzt keine Symptome da sind, muss man nichts machen. Wenn man einmal alle 2 Wochen lokal ein Östrogen gibt, kann man überhaupt nichts kaputt machen. Ganz im Gegenteil.
Die Frage von der Mutpraxis haben wir jetzt eigentlich schon ein bisschen beantwortet, dennoch vielleicht von dir nochmal zusammengefasst. Diagnose Lichensklerosus, gibt es Alternativen zu Cortisoncremen?
Es gibt auf jeden Fall Alternativen eben zu viel Cortisoncremen. Also wir schauen einfach, dass wir, wenn die Vulva gut gepflegt sind, keine dramatischen Leukoplakien, das heißt so weiße Flecken mehr da sind, uns mit den Frauen darauf verständigen, dass sie das Cortison 2-mal im Monat anwenden. Wir schauen uns das immer gemeinsam in einem Spiegel an. Es gibt natürlich auch andere Substanzen wie das Protopic. Gibt es aber natürlich nicht so gute Erfahrungen, also auch im Hinblick auf eine mögliche Entartung. Und wie gesagt, der Laser boomt natürlich in vielen Orten. Das kann man natürlich mitmachen. Haben wir auch viele Patienten, die explizit von ganz weit her deshalb kommen.
Eine Frage, wo die Einsenderin darum bittet, das anonym vorzulesen. Ich habe seit einiger Zeit so ein Brennen und Jucken im Intimbereich, vor allem beim Sitzen oder Radfahren. Kann das wirklich nur an der Scheidentrockenheit liegen oder könnte da mehr dahinter stecken?
Wahrscheinlich liegt es an der vaginalen Trockenheit, ja. Wenn sie jetzt sagt, beim Sitzen und beim Radfahren vielleicht doch an etwas Pflegemangel. Ich möchte noch vielleicht ganz kurz ergänzen, wir haben auf der Homepage unter News eine ganze Anleitung von der Martina Signer, die wurde auch mal in Welt der Frau veröffentlicht und die kann man sich jederzeit also gratis bei uns downloaden. Anschaulich erklärt, warum es auch so wichtig ist, vor allem das Östrogen auch einen Harnröhreneingang zu geben.
Okay, also eure Homepage ist dann auch nochmal in den Shownotes verlinkt, um sich da einfach nochmal mehr Klarheit zu vermitteln. Auch eine Frage, die anonym vorgelesen werden möchte. Ich habe oft das Gefühl, beim Wasserlassen nicht richtig leer zu werden. Manchmal auch mit leichtem Druck nach unten. Ist das einfach normal im Alter? Ich bin 52. Oder sollte ich mir Sorgen machen wegen einer Senkung oder Blasenschwäche?
Bei mir kommt am ersten dieser Gedanke, das könnte schon eine leichte Senkung sein. Wenn das jetzt nicht jeden Tag passiert, würde ich mir das vielleicht einmal anschauen und auch überlegen, Pflege zu beginnen. Aber sicher nicht jetzt, dass man gleich über eine Operation oder sowas nachdenkt. Also wenn die Blase sich die meiste Zeit gut entleeren lässt und kein Hinweis auf Restharnmengen sind größer, also das heißt, die in der Harnblase drinnen sind oder nicht jedes Monat ein Infekt den anderen jagt und Antibiotika notwendig sind, würde ich einfach mal zuwarten, viel trinken, vor allem eben am Vormittag und dann schauen, ob sich das wieder löst.
Im Zweifelsfall, wenn man Beschwerden hat, anschauen lassen.
Absolut.
Wir haben im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, dass die Krankenhäuser, und das wird in Deutschland, Schweiz ähnlich sein wie bei uns in Österreich, teilweise einfach wirklich so überlastet sind, weil Menschen wegen dem größten Schaß, ich sage es einfach, wie es ist, in die Ambulanzen kommen. Ich glaube auch, dass das ein riesengroßes Problem einerseits ist, dass genau wie wir vorher gesagt haben, dass sich immer weniger Menschen zutrauen, auf sich zu verlassen und so weiter. Dennoch, es ist ganz wichtig, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich mein persönliches Gefühl so habe, da stimmt irgendwas nicht, dann bitte zum Arzt, zur Ärztin.
Unbedingt.
Und auch gerade beim Thema Wechseljahre, und ich glaube, da unterstützt du mich auch sehr, Gudrun, wenn vom Arzt, von der Ärztin kommt, na, was wollen Sie? Ja. Hartnäckig bleiben, beziehungsweise Arzt-Ärztin wechseln, oder?
Ganz genau. Und das eigene Gefühl ist immer das Wichtigste und das stimmt immer.
Genau so ist es. Liebe Gudrun, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Expertise. Danke, dass du bei Menomio dabei warst.
Danke.
Wie gesagt, Kontakt und so weiter und sämtliche Dinge, die wir angesprochen haben, in den Shownotes gerne nachlesen. Menomio erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen ExpertInnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomio-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest mit mir reden? Dann melde dich unter daniela@menomio.at. Außerdem, wirklich wichtig, erstens, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest und das Thema Wechseljahre noch größer machen möchtest, dann bitte unbedingt Menomio auch mit Sternen bewerten. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomio_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomio.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Todala, liebe Gudrun. Auch du bist so nett und schreibst mir noch in mein Freudenbuch. Wir machen so, wie wir es am Anfang gemacht haben. Ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Ich brauche mehr Pausen.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
Mir einzugestehen, dass ich mehr Zeit für mich brauche und alles unter einen Hut zu bringen.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Es wird so viel kraftvoll.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Atmen.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Frei sein, das zu leben, was ich immer wollte.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.